Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag.
I know what men want.
And what do they want?
They want to be beautiful.
Er wusste, was Frauen wollen. Sie wollen schön sein. Der Modemacher Valentino ist gestorben im Alter von 93 Jahren. Und auch wenn man das mit der Schönheit heute diverser formulieren würde, Valentinos Mode hat Bestand bis heute. Gleich sprechen wir darüber, warum das so ist. Außerdem über einen neuen Kulturort in Kamerun, der sich bezieht auf die deutsche Kolonialzeit, über neue Konzepte für das Erzählen der NS-Geschichte und über die Berlinale. Die beginnt Mitte Februar und ist das deutsche Filmfestival mit Weltpremieren, Stars auf dem roten Teppich und Filmen aus 80 Ländern. Aber auch mit einer ständigen Diskussion darüber, wie bedeutend die Berlinale denn eigentlich noch ist. Neben Cannes und Venedig. Heute hat Berlinale-Intendantin Trisha Tuttle die Einladung für den Wettbewerb um die goldenen und silbernen Bären öffentlich gemacht.
Es ist mir eine Freude, Ihnen heute unser Programm für 2026 vorzustellen.
Ja, es ist die zweite Ausgabe der Berlinale für die Amerikanerin Trisha Tuttle. Darüber, was sie plant, spreche ich jetzt mit unserer Filmredakteurin Susanne Burg. Susanne, erwartet wurde ja, dass viele deutsche Filme im internationalen Wettbewerb laufen werden. Ist das denn jetzt auch so?
Ja, die Rede war vorher von 7 Filmen. 3 deutsche Filme sind jetzt dabei, 2 österreichische. Und ich finde, das ist wirklich ein gesunder Schnitt bei 22 Filmen im internationalen Wettbewerb. Und wenn wir auf die deutschen Filme schauen, sind es durchaus interessante Namen. Führen vielleicht Ilkay Çatak, der ist mit seinem neuen Film dabei, der Regisseur, der 2024 ja für Deutschland mit Das Lehrerzimmer ins Oscar-Rennen gegangen ist. Jetzt gibt es von ihm bei der Berlinale gelbe Briefe über einen Künstler, in der Türkei, das ins Visier des Staates gerät und Arbeit und Wohnung verliert. Das ist der eine Film, was mich auch sehr freut. Die Regisseurin Eva Trobisch ist mit ihrem 3. Film im Wettbewerb. Ihr letzter Film Ivo war ein Spielfilmporträt einer ambulanten Palliativpflegerin. Dieses Mal geht es um eine Schülerin, die an einer Castingshow teilnimmt. Etwas ganz Besonderes heißt der Film. Und was ich bei Eva Trobisch so spannend finde, sie schafft es immer so inneren Stress oder sehr viele Emotionen ihrer Protagonistinnen zu externalisieren, auf die Leinwand zu bannen, sodass wir als Zuschauende ganz nah dran sind. Und ich bin gespannt, wie sie das bei ihrem neuen Film macht. Und dann noch als 3. im Bunde die Grande Dame der Berliner Schule, eine lange Berlinale-Gästin, immer wieder da, Angela Schalelek mit ihrem Film Meine Frau weint. Also ich finde sehr interessante und vielversprechende Stimmen des deutschen Kinos.
Und eben nur 3 deutsche Filme im internationalen Wettbewerb. Ich habe es ja schon gesagt, die Relevanzdiskussion läuft anhaltend, was die Berlinale angeht. Wie hochwertig ist denn das restliche Wettbewerbsprogramm? Also welche Filme kommen international nach Berlin?
Naja, man muss sagen, die ganz großen Regienamen, die regelmäßig in Cannes und Venedig vertreten sind, also wie Almodovar oder Guillermo del Toro, die gibt es nicht. Aber doch auch renommierte Regisseure wie der Brasilianer Karim Aynous mit seinem Thriller Rosebush Pruning mit Elle Fanning und Pamela Anderson, die mitspielen. Oder der ungarische Regisseur Cornel Mundruczó mit Amy Adams als Frau, die sich nach einem Aufenthalt in der Entzugsklinik mit ihren Traumata auseinandersetzt. Es liest sich erstmal nach einer wirklich sehr interessanten Mischung aus arrivierten Filmschaffenden und neuen Talenten, aus Filmen aus allen Regionen der Welt, von Japan über Australien, Tschad, Europa, USA bis Argentinien.
Ja, du hast es gesagt, die ganz großen Regienamen, die sind nicht dabei. Wo steht denn dann die Berlinale vor der 2. Ausgabe der Intendantin Trisha Tuttle?
Naja, die kritischen Stimmen, die würden wahrscheinlich sagen, die Berlinale verliert im internationalen Vergleich an Boden. Ich würde sagen, die Filmwirtschaft verändert sich immer mehr und Festivals werden immer bedeutender, was die Oscars angeht. Und wir sehen es seit einigen Jahren, fast alle Oscar-Preisträger hatten ihre Premiere entweder in Venedig oder in Cannes. Das heißt, also wirklich die Bedeutung von Cannes und Venedig hat zugenommen. Die Berlinale kann da mit ihrem Zeitpunkt im Februar kurz vor den Oscars einfach nichts ausrichten. Aber vom Profil her habe ich den Eindruck, Trisha Tuttle schärft das Profil der Berlinale. Wirklich als so eine aufregende Plattform, wo man frische, spannende Stimmen entdecken kann. Stimmen vielleicht der Zukunft, wo das Kino auch gefeiert wird. Und sie hat heute in der Pressekonferenz gesagt, die Berlinale liebt es, Stars willkommen zu heißen, aber
we also very much relish the role that we play in building anticipation for bold and new and unknown work.
Also wir genießen es, Vorfreude auf mutige, neue und unbekannte Werke zu wecken und neue Stimmen zu entdecken. Das sagt Trisha Tuttle. Und beim Publikum scheint es wirklich gut anzukommen. Die Berlinale ist ja auch ein Publikumsfestival, das darf man nicht vergessen, anders als Cannes. Im letzten Jahr alleine gab es in Berlin 340.000 Publikumsbesuche bei der Berlinale. Wirklich ein Rekord.
Ja, es kommt ja auch nicht drauf an, wie viele Stars da auf dem roten Teppich stehen, aber gesprochen wird natürlich doch immer drüber. Also braucht man eigentlich einen roten Teppich bei dieser Ausgabe der Berlinale?
Naja, die Stars sind ja schon auch so die Währung des Festivals. Sie sorgen für die Aufmerksamkeit. Bislang ist bekannt, also Ethan Hawke kommt, die Musikerin Charlie XCX und Michelle Yeoh wird den goldenen Ehrenbären bekommen. Also es wird Stars auf dem roten Teppich geben.
Susanne Burg über die Berlinale, die heute ihr Wettbewerbsprogramm vorgestellt hat. Am 12. Februar geht's los in Berlin. Von Berlin aus wurde um 1900 über 30 Jahre lang Kamerun regiert. Das Land war ein sogenanntes Schutzgebiet des Deutschen Kaiserreichs, eine Kolonie. Beide Länder beschäftigen sich seit Jahren mit dieser Zeit. Es geht um Aufarbeitung und auch um Objekte in deutschen Museen und um die Frage, ob mindestens Teile davon zurückgegeben werden sollten. Gerade wurde in der Hauptstadt Kamerus in Yaoundé ein privates Kamerun-Haus eröffnet. Zudem gibt es viele Fragen. Zum Beispiel taucht dort ein Logo des Museums Fünf Kontinente München auf, zusammen mit anderen, die Objekte aus Kamerun besitzen, etwa dem MAK in Hamburg und dem Lindenmuseum Stuttgart. Die Häuser aber sind überhaupt nicht beteiligt. Susanne Lettenbauer.
Liest man in historischen Schilderungen ehemaliger deutscher Kolonialoffiziere oder Gouverneure über ihre Zeit in Kamerun, dann geht es um Militärexpeditionen, das Sammeln afrikanischer Kultobjekte und um ihre Landgüter, um ihr Kamerun-Haus. Weitläufige deutsche Besitztümer in Afrika, weit weg von der Regierung in Berlin. Vor diesem kolonialen Hintergrund in Kameruns Hauptstadt ein deutsches Kamerun-Haus zu eröffnen, irritiert. Viele der traditionellen Regional- und Dorfchefs, die Kamerunafon, treten am Eröffnungsabend in traditioneller Kleidung auf. Man dürfe die Bezeichnung nicht politisch betrachten, sondern nur praktisch, meint einer der Dorfältesten. Ein anderer will den deutschen Namen nicht zu wörtlich nehmen. Kulturmanager André Kunschuh betreibt unweit seinen eigenen privaten Kulturspace und Galerie mit traditionellen Skulpturen, zeitgenössischer Malerei und Masken im kleinen Hof.
Wenn es Maison du Cameroun oder Kamerunhaus wäre, ich meine, in Kamerun wird zwar Französisch und Englisch gesprochen, aber trotzdem sind das auch koloniale Sprachen. Wenn er ein Haus für Kamerun macht und man nennt das auf Französisch, auf Englisch oder auf Deutsch, keine Ahnung, also es ist das Gleiche.
Hinter dem Kamerun-Haus steckt der Kameruner Legrand Chachuang, der in Berlin ein Tourismusbüro mit dem Namen Kamerun-Haus betreibt. Die Wahl eines deutschen Namens sei, zumindest in der jetzigen Debatte um Dekolonisierung, unglücklich, äußert sich die Kameruner Künstlerin Chantal Edi aus gesundheitlichen Gründen schriftlich. Es scheint ein weiterer Fall von unüberlegtem Handeln zu sein, kommentiert sie. Im vergangenen Jahr war sie eine der Kuratorinnen der vielbeachteten, erstmals unter deutschem Namen laufenden Ausstellung Staat Kamerun, eine Schau zur deutschen Kolonialzeit mit zahlreichen, erstmals in Kamerun gezeigten deutsch-kolonialen Landkarten und Raubgutexponaten aus deutschen Museen. Das Kamerun-Haus, ein langgestrecktes, einstöckiges Gebäude, prominent im Botschaftsviertel Bastos gelegen mit üppigem Garten, zeigt bis März im Open Space draußen und im großen Saal die erste Ausstellung. Kameruner Kunstobjekte, traditionelle Tanzmasken, Skulpturen und Fotos von den Besuchen Kameruner Delegationen in Deutschland. Fotos von Vertretern einzelner Volksgruppen, die unabhängig von der Kameruner Staatlichen Kommission für Restitution in Deutschland unterwegs waren und über Rückgaben verhandelten. Das Problem für die 11 deutschen Museen mit immerhin über 30.000 Objekten aus Kamerun: Rückführungen gehen nur an den Staat Kamerun und nicht an die Volksgruppen, was immer wieder für Diskussionen sorgt. Nach eigener Aussage will das Kamerun-Haus nun Vermittler für künftige Restitutionen sein. eine wunderbare Idee, meint der deutsche Botschafter Christian Sedert in seiner Eröffnungsrede. Dieses neue Haus wird die kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Kamerun bereichern. Es wird ein Ort der kulturellen Bildung, des kulturellen Austausches auf internationaler Ebene werden. Für Ausstellungen, wie sie heute zu sehen ist, und für Performances. Man übernehme in Berlin auch in der neuen Bundesregierung weiterhin die Verantwortung für die Kolonialgeschichte, betont er. Das Kamerun-Haus bedeute einen neuen Meilenstein in der deutsch-kameruner Beziehung, ergänzt die Generalinspektorin des kamerunischen Kultur- und Kunstministeriums Ngerikia, verantwortlich für die Modernisierung der nationalen Archive, in denen noch immer Unterlagen aus der deutschen Zeit liegen.
Kamerun-Haus.
Das Kamerun-Haus ist für uns mehr als ein Gebäude. Es ist ein Symbol der Hoffnung für die Bildung einer guten Zukunft. Zusammen schauen wir in die Vergangenheit, während wir die Zukunft aufbauen. Im Goethe-Institut Yaoundé, wo bisher Ausstellungen, Konzerte und Veranstaltungen zu deutschen Kunst- und Kulturentwicklungen präsentiert werden, wartet man ab, welchen Stellenwert das Kamerun-Haus in der bilateralen Kulturarbeit einnehmen wird. Es gebe bisher keine Zusammenarbeit. Deutschland sei auch finanziell nicht beteiligt, heißt es vom Auswärtigen Amt in Berlin.
Das Kamerun-Haus, ein Kulturort, der Fragen aufwirft. Was in Bezug auf den deutschen Kolonialismus gerade im Gange ist, die Aufarbeitung, das gilt in Bezug auf den Nationalsozialismus allgemein als gelungen. Weil es aber immer weniger Zeitzeugen gibt und aktuelle gesellschaftliche Debatten die Perspektiven verändern, gibt es aktuell ein Nachdenken in den Institutionen über die Zukunft der Erinnerungskultur. Auch das NS-Dokumentationszentrum in Köln hinterfragt gerade kritisch und auch sichtbar seine fast 30 Jahre alte Dauerausstellung. Luca Pizzato hat sich diese Intervention angesehen.
Tausende Soldaten der Wehrmacht marschieren in Reih und Glied. Im Hintergrund ein barockes Gebäude, an dem Hakenkreuzfahnen hängen. Am Bildrand sichtbar ebenfalls tausende Bürgerinnen und Bürger, die den Soldaten zujubeln. Einige strecken den rechten Arm zum Hitlergruß.
Und es ist ein sehr großgezogenes Blow-up von einer solchen Propagandaveranstaltung. Das ist am Kreisparteitag 1935.
Hanne Lessau, Kuratorin des NS-Dokumentationszentrums in Köln, beschreibt die schwarz-weiße Aufnahme. Das Foto des Kreisparteitags der NSDAP vor der alten Kölner Oper bedeckt im Großformat eine ganze Wand des Museums.
Was letztlich damit transportiert wird, ist, man bewegt sich durch so eine Bilderwelt durch und da verschmelzen einfach sehr unterschiedliche Bilder zu so einer Art Idealvorstellung der NS-Gesellschaft, die so nicht war.
Massenaufmärsche, Hakenkreuzfahnen, jubelnde Menschenmengen. Solche Bilder prägen bis heute die Vorstellung vom Hitler-Deutschland der 1930er und 40er Jahre. Doch sie zeigen vor allem das, was das NS-Regime selbst darstellen wollte. Die Frage ist also, wie gehen Museen heute mit dieser Propaganda um? Dafür gäbe es verschiedene Ansätze, sagt Hanne Lessau.
Zum einen kann man das Bild einfach mit einem anderen Bild zum Beispiel im Zusammenhang zeigen.
Sie scannt mit ihrem Smartphone einen QR-Code auf einem violetten Banner neben der Fotografie. Auf ihrem Bildschirm zeigt sie ein weiteres Foto. Zu sehen sind zwei Polizisten, ein Auto, Passanten.
Das ist am gleichen Ort aufgenommen, aber einfach an einem Tag, wo da kein Umzug ist und keine NS-Veranstaltung, sondern einfach Passanten auf der Straße. Und man sieht, dass die Stadt einfach nicht immer geschmückt war und eben nicht ständig diese feiernden Umzüge stattgefunden haben.
Das Foto ist ein Beispiel der Intervention im Kölner NS-Dokumentationszentrum im Gebäude der ehemaligen Gestapo-Dienststelle. 12 violette Banner mit Informationstexten und QR-Codes sind über die Ausstellung verteilt. BesucherInnen erhalten über sie zusätzliche Informationen und kritische Einordnungen einzelner Exponate. Der Umgang mit Propagandamaterial ist dabei nur ein Thema. Es geht auch um diskriminierende Sprache, stereotype Darstellungen und um die Frage, wie Gewalt gezeigt werden soll. Das Museum reagiert damit auf Kritik von Besuchenden und Mitarbeitenden, sagt die Projektleiterin Janne Grashoff.
Zum Teil ging es um die veralteten Wissensstände, die hier präsentiert werden, zum Teil aber auch pädagogische oder ethische Bedenken und eben auch gegenwartspolitische Forderungen, vor allem im Kontext einer gestiegenen Sensibilisierung für Diskriminierung.
Wenn im NS-Dokumentationszentrum vom Schicksal der Juden und Jüdinnen die Rede ist, finden BesucherInnen nun digital eine Duden-Definition des Begriffs Schicksal samt Erklärung, warum er als verharmlosend gilt. Die Intervention betrifft aber auch einzelne Objekte in der Ausstellung. Ein Zeitungsartikel über Kinder aus den französischen Kolonien wurde wegen rassistischer Stereotype teilweise verdeckt. Erst aus der Nähe ist er lesbar. Ein Foto, das eine Hinrichtung, vermutlich in Belarus, zeigt, wurde komplett verdeckt. Eine Bildbeschreibung ist nur über einen QR-Code abrufbar. In Ausstellungen über den Nationalsozialismus müsse nicht jede Gewalt gezeigt werden, so Kuratorin Hanne Lessau.
Es ist viel, viel stärker und bildethisch dazu gekommen, dass es nicht nur uns darum geht, die Taten zu beweisen, sondern um die Opfer, also der Abgebildeten, dass die auch eine Würde haben, dass es darum geht zu sagen, die sind ja damals häufig schon in Situationen gebracht worden, im Moment des Fotografierens, wo es darum geht zu sagen, das ist eine damals ja schon total entrechtende, entwürdigende Situation und wir werden ihnen ein zweites Mal tun, wir ihnen Gewalt an, wenn wir sie in dieser Situation zeigen.
Gewaltdarstellungen also unsichtbar machen? Darüber lässt sich streiten. Und genau dazu lädt die Intervention ein. Über die QR-Codes können BesucherInnen anhand von Fragen Stellung beziehen. Was würdest du verstecken und was muss weiter gezeigt werden? Müssen diskriminierende Darstellungen eingeordnet werden oder sprechen sie für sich selbst? Fallen dir Begriffe auf, die dich stören? Die Antworten auf diese Fragen lassen sich mit denen anderer BesucherInnen vergleichen. Die Rückmeldungen sind auch für das Museum selbst wichtig. Bis 2029 soll eine neue Dauerausstellung entstehen. Die Intervention ist dabei ein Instrument, gemeinsam mit den Besuchenden auszuloten, wie hier künftig an den Nationalsozialismus erinnert werden soll.
Das NS-Dokumentationszentrum Köln hinterfragt zusammen mit Besuchern die eigene Ausstellung und macht sich Gedanken über die Zukunft des Erinnerns an den NS-Staat. Er war einer der ganz großen Modemacher. Valentino Garavani ist gestorben im Alter von 93 Jahren, der sich schlicht Valentino nannte und dessen gar nicht schlichte Kleider von Liz Taylor zum Beispiel oder Jackie Kennedy getragen wurden, auf den roten Teppichen dieser Welt. Er war ein Star, der die Stars einkleidete. Alfons Kaiser ist Modeexperte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich habe ihn gefragt, was den Valentino-Stil denn ausgemacht hat im Kreis der großen Modeschöpfer wie Versace, Dior, Armani, Lagerfeld oder Balenciaga.
Also zunächst mal, dass er sich sehr auf die Couture konzentriert hat, das heißt vor allem Abendkleider. Das war seine Spezialisierung, während ja andere Designer, auch Saint Laurent und Lagerfeld, sehr früh in die Konfektion gegangen sind oder auch in die Herrenmode, die zwar Valentino später auch gemacht hat, die war aber nicht so zentral für ihn. Wichtig waren die Abendkleider, der große Auftritt auf dem roten Teppich. Das passte auch gut. Er war Italiener, er war Römer. Da gab es viele gesellschaftliche Anlässe. Die Alta Moda, die Haute Couture von Italien, war in den 50er, 60er Jahren noch ein großes Ding. Und so schaffte er sich einen guten Ruf zu erarbeiten, auch weil eben die italienische Kinoszene, die Filmszene groß wurde in den 60er Jahren mit schönen Kleidern, mit der Farbe Rot, die er sehr nach vorne brachte, dieses Klatschmohnrot, das er Valentino-Rot nannte und das hinterher nur noch so bezeichnet wurde, mit Kleidern, die nicht overdone waren, nicht übertrieben, aufgebauscht, sondern eben auch die Stärken der Frau in den Vordergrund hob. Und da war er einfach ein Meister da drin, keine minimalistische Mode zu bieten, aber eine Mode, die abendtauglich war, streng teilweise auch, aber eben auch sehr schön verarbeitet mit Spitze, mit Federn und so weiter.
Ja, eine Frau in Rot sieht immer wunderbar aus, hat er gesagt. Sie sei das perfekte Bild einer Heldin. Also es ging bei ihm schon um Frauenmode, aber um alles andere als Alltagskleidung. Sie haben es gesagt, es gab nichts von der Stange. Das sind handgemachte Kleider für besondere Anlässe. Liz Taylor hat die Kleider getragen, Audrey Hepburn, Lady Di, Jackie Kennedy, Julia Roberts Kleid für die Oscarverleihung 2001. Das ist selbstberühmt geworden. Wie macht Valentino ein Kleid zur Ikone?
Ja, genau. Also da ist Julia Roberts ein schönes Beispiel, weil dieses Oscar-Kleid, das eben recht streng war, schwarz sogar mit weißen Linien drin. Sie kam sozusagen wie eine Blüte oben aus diesem Kleid heraus, Julia Roberts. Das war so wunderbar an ihre Figur angepasst. Oder auch, ich habe ein Hochzeitskleid, eines der vielen Hochzeitskleider von Elizabeth Taylor in Erinnerung, wo sie schon ein bisschen älter war. Es war schon ihre achte Hochzeit. Und da hat er zum Beispiel ein Kleid geschaffen, das schulterfrei war, weil sie wirklich mit ihren Schultern noch brillieren konnte. Das heißt, er hat sich sehr gut eingedacht in die Frauen und hat sozusagen das Beste aus ihnen rausgeholt und dadurch natürlich auch, wenn man so viele loyale Fans unter Models hat, unter Schauspielerinnen, unter Stars, dann wird man natürlich automatisch berühmt und dann kann man seinen Namen auch auf anderen Ebenen sozusagen verkaufen im Sinne von Parfums oder Accessoires.
Ja, das ist ein kleiner Markt für Valentinos Mode gewesen, ja. Aber ja doch ein sehr sichtbarer, weil es hauptsächlich Prominente waren, die die Mode getragen haben. Mhm. Hat er denn durch diese Sichtbarkeit auch Einfluss auf die Mode in der Breite gehabt?
Das würde ich nicht sagen. Die Couture-Kundinnen sind sehr wenige. Die größten Couture-Häuser sind Chanel und Dior. Da gibt es ein paar hundert Kundinnen in aller Welt. Das muss man sich vorstellen. In Deutschland würde ich tippen, dass es nicht mal 10 Couture-Kundinnen gibt insgesamt, die heute noch Couture-Mode kaufen von den großen Häusern in Paris oder eben in Rom. Und deshalb ist es ein sehr kleiner, sehr begrenzter Markt. Aber das hat dem Mythos überhaupt nicht geschadet. Im Gegenteil, er war sozusagen als Name präsent und immer in Verbindung mit den großen Stars.
1932 ist Valentino geboren worden. In den 50er Jahren dann wurde er bekannt und hat gearbeitet bis 2008. Da war er über 70. Sorgt auch die Kontinuität seiner Arbeit dafür, dass er vor allem in Italien geradezu nationale Bedeutung hat?
Ja, auf jeden Fall. Die Kontinuität, dass er dran geblieben ist, dass er manche Stars eben auch wirklich über Jahrzehnte begleitet hat und die regelmäßigen Auftritte auf dem Laufsteg, später dann in Paris bei den Haute Couture-Schauen, das alles hilft natürlich, ihn zu so einer Ikone zu machen. Und ich bin gespannt, wie das wird bei der Trauerfeier am Freitag. Ich denke mal, dass da in Rom alle da sein werden, die irgendwas zu sagen haben oder die irgendeine Bedeutung haben in Italien.
Alfons Kaiser über Valentino, der gestern im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Die Kulturmeldung mit Susanne Lurweg beginnen mit dem Bieterstreit um das Medienunternehmen Warner Brothers.
Getreu dem Motto nur Bares ist Wahres, zeigen sich die Verantwortlichen des Filmkonzerns Warner Brothers vom neuen Angebot aus dem Hause Netflix begeistert. Der Streamer möchte nämlich fast 83 Milliarden Dollar in bar bezahlen. Bislang hatte Netflix immer einen Mix aus Bargeld und Aktien geboten. Mit der neuen Bargeldofferte wird eine neue Runde im Kampf um den Filmgiganten eröffnet. Zwar wirft Netflix immer noch weniger als Konkurrent Paramount in die Waagschale, aber Warner hält den Deal mit Netflix für sehr viel besser. Warner ist unter anderem wegen seiner langen Liste an Filmklassikern, darunter Casablanca, so beliebt. Und auch der Nachrichtenkanal CNN zählt zum Konzern. Die Übernahmeschlacht gleicht auch einer versteckten Politschlacht, wird auch Paramount-Chef David Ellison bzw. dessen Vater dem Trump-Lager zugerechnet. Aber Donald Trump mischt jetzt seit einem Jahr nicht nur im Streaming- und Filmgeschäft mit, sorgt dafür, dass unliebsame Late-Night-Talker pausieren müssen oder gleich ganz abgesetzt werden, sondern er lässt ja seinen Namen auch neben den von Kennedy am bekannten Kulturzentrum anbringen. Heute, genau vor einem Jahr, hat Trump seine zweite Amtszeit gestartet und auch einige Kulturschaffende wie Trump-Kritiker, Schauspieler George Clooney haben sich schon einen Zweitwohnsitz in Frankreich zugelegt. Andere wie Schauspielerin Jennifer Lawrence halten sich inzwischen ganz aus der Politik raus. Auf Dauer sei aber Schweigen auch aus den Reihen der Kultur keine Option, sagte Adrian Daub, Literaturwissenschaftler an der Berkeley-Universität in Kalifornien.
Das wird irgendwann auch in der Popkultur ankommen, dass man sagt, wenn jemand zu so etwas schweigen kann oder es nicht verurteilt oder es gar gut heißt, dann kann ich diesen Menschen nicht mehr unterstützen. Das wird auch die Kulturschaffenden erreichen und irgendwann auch die Milliardäre, die mit ihnen Geld verdienen wollen, aber die halt wahrscheinlich zu allerletzt.
Das ganze Interview mit Adrian Daub zu ein Jahr Donald Trump können Sie in der Deutschlandfunk-App hören. Eine, die sich durchaus äußert, ist die Sängerin Billie Eilish. Bei einer Rede im King Center, das nach dem Menschenrechtler Martin Luther King benannt ist, sagte sie: Wir sehen, wie unsere Nachbarn entführt, friedliche Demonstranten angegriffen und ermordet werden, unsere Bürgerrechte beschnitten werden. Billie Eilish ist 24 Jahre alt und kritisiert regelmäßig die Politik Donald Trumps. Und jetzt noch zwei Preise zum Schluss. Der Bildgestalter Florian Hofmeister erhält den Marburger Kamerapreis 2026. Ob Kostümfilm oder Serie, Komödie oder Thriller, der gebürtige Braunschweiger zeichne sich durch die Bandbreite seiner Werke und Genres aus. Und auch die Berliner Schriftstellerin und Buchgestalterin Judith Schalansky erhält einen Preis, und zwar den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis der Stadt Hamburg.
Die Kulturmeldung von Susanne Lurweg. Vielen Dank. Trump in Davos, das EU-Parlament über Trumps Appetit auf Grönland und die Zahl der Krankschreibungen in Deutschland. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.